Wir reden heute über ein sehr fröhliches Thema, nämlich eine Ermahnmutigung. Die Stimmung ist gekippt, jetzt habe ich, naja, egal. Wir haben heute trotzdem eine gute Zeit, weil Gott ist heute in unserer Mitte. Und ja, dann werden wir einfach gemeinsam uns durch diesen Hebräer 13 durchlesen und schauen, was Gott zu jedem Einzelnen von uns sagen möchte. Und das kann etwas ganz anderes sein, als das, was ich heute sage. Denn Gott redet zu jedem einzelnen Menschen. Und wenn wir heute offenen Herzens für ihn sind, dann will er auch mit dir reden. Ich erkläre gleich, was ich mit dem Thema Ermahnmutigung meine und auch, was das Ganze mit den schönen Schwämmen zu tun hat, die ihr auf euren Plätzen gefunden habt. Doch jetzt sind wir am Ende. Nein, noch am Anfang, aber am Ende einer Predigtreihe. Einer Predigtreihe, ich stelle das mal hier hin, sonst bin ich viel zu weit weg, rund um den Hebräerbrief. Wir haben jede Woche einen weiteren Abschnitt des Hebräerbriefes gemacht. Heute kommt Hebräer 13, ist das letzte Kapitel des Hebräerbriefes, passend zum Abschluss also. Und ich für meinen Teil, ich habe immer wieder sehr gute Impulse mitgenommen aus dieser Predigtreihe. Ich hoffe, der eine oder andere auch. Vielleicht hat der eine oder andere auch erlebt, wie Gott im Rahmen dieser Predigtreihe zu dir gesprochen hat. Und sicherlich hoffe ich, dass wir uns vorgenommen haben, mit Gott einen Schritt weiter zu gehen, mit dem Abschluss dieses Hebräerbriefes. Alles ging rund um das Thema, damit wir nicht abdriften. Wovon abdriften? Na, vom Glauben. Denn es ist eine Sache, sich einmal für Jesus zu entscheiden, aber es ist eine ganz andere Sache, diese Entscheidung jeden Tag zu treffen und jeden Tag gemäß dieser Entscheidung zu leben. Es ist wie mit dem Elternwerden. Einige von euch haben Kinder und die werden es wissen, es ist eine Sache, sich zu entscheiden, ein Kind zu bekommen. Es ist eine andere Sache, dann Tag für Tag, über Jahre hinweg, für dieses Kind da zu sein und es zu lieben. Und es ist so wichtig, dass nicht nur die Entscheidung für ein Kind da ist, sondern genauso das tägliche Aufopfern, das tägliche Investieren in diese Beziehung zu dem Kind. Aber das Gute ist, beides, sowohl unser Glaube als auch Kinder, sind etwas Großartiges, das wir haben können. Ein großartiges Geschenk Gottes. Und jetzt kommen wir zum Hebräerbrief. Und der Verfasser des Hebräerbriefes gibt uns in Hebräer 13 seine letzten Worte nach einem, wie ich finde, langen Brief mit. Er selber glaubt, dass der Brief kurz gefasst ist. Da bin ich nicht ganz überzeugt von. Aber er sagt, es war ein kurz gehaltener Brief. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir daraus lernen dürfen. Danke, dass es uns ermahnen, aber auch ermutigen darf für unser Glaubensleben. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. In Jesu Namen. Amen. Wir starten direkt in Vers 1. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. In der Bibel lesen wir drei Begebenheiten, wo das passiert ist. Das war einmal bei Abraham, einmal bei Gideon und einmal bei Manoach. Und weiter heißt es, denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst in einem Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Die Ehe soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Haltet das Andenken der Gemeindeleiter lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Es gibt einige Punkte, die ich an dem Text echt herausfordernd finde. Ich glaube, das ist auch nicht schwer, daran Dinge herausfordernd zu finden. Es fängt in Vers 1 an. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Jetzt fragst du, wie kann das herausfordernd sein? Naja, wenn die lieben Geschwister andere Meinungen haben als man selber, dann sehe ich mich manchmal herausgefordert, dass ich sage, okay Gott, das sind meine geliebten Geschwister, wir haben eine andere Meinung und ich liebe sie weiter. Aber es ist eine Herausforderung. Und wir können nicht sagen, nee, ist nicht so, sondern ist so. Hat das schon mal jemand erlebt? Okay, ein paar sind so ehrlich, das zu sagen. Nein, ich glaube, es ist herausfordernd, aber es ist so gut, sich dieser Herausforderung zu stellen. Weil das Ergebnis davon wird sein, das, was es am Anfang war, wo die ersten Christen Gemeinschaft hatten. Die hatten auch Herausforderungen in der Gemeinde, gar keine Frage. Aber alle anderen waren davon beeindruckt, wie liebevoll sie miteinander umgegangen sind. Und ich glaube, das ist so schön, wenn diese Herausforderung, wenn wir sie meistern, ein Zeugnis für Menschen sein kann, die Gott nicht kennen. Der nächste Punkt, Gastfreundschaft. Ich weiß nicht, ob du ein großes oder kleines Haus hast. Es wurde gerade ja schon angesprochen, die Frage. Aber hier ist die Aufforderung, dass wir gastfreundlich sind, dass wir Leute mal einladen, dass wir Gemeinschaft leben. Und dann kommen Gefangene. Ich weiß nicht, nicht so viele haben vielleicht direkt damit zu tun, aber auch an die sollen wir denken. Dann die Ehe. Wenn wir uns an die Bergpredigt erinnern, wird es noch schwieriger, wenn es da heißt, wenn wir schon in Gedanken einer anderen Person begehrlich nachschauen, mit der wir nicht verheiratet sind, haben wir die Ehe gebrochen, dann wird es immer ermahnender hier heute, ne? Ich merke schon. Dann Geld. Das Ziel des Lebens ist nicht viel Geld zu haben, auch wenn es keine Sünde ist, viel Geld zu haben, das sei genauso klar gesagt. Aber damit Geld nicht unser Hauptfokus ist, kennt die Bibel zum Beispiel das Prinzip des Zehntens. Als dass man 10% ins Reich Gottes gibt und sagt, Gott, auch mit 90% bin ich mit dir versorgt und gesegnet. Und dann Vorbild nehmen an ehemaligen Gemeindeleitern. Das sind einige Punkte, die hier der Schreiber nennt, wie wir leben sollen. Ich glaube, wenn ich mir so einen Brief schreiben würde an die Gemeinde, ich würde das nicht so hart schreiben. Aber es ist die Bibel, das kann ich nicht ändern. Und ich bin sicher, der Schreiber hätte noch viel mehr Punkte aufzählen können, wie man leben soll als Christ. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt schon Teile, in denen wir uns wiederfinden können. Denn wir alle wissen, entweder in einem der oben genannten Punkte oder in einem anderen Bereich unseres Lebens, dass wir, auch wenn wir Christen sind, wir nicht immer perfekt leben. Denn es geht uns wie einem Schwamm. Wir sind jetzt durch den Hebräerbrief gegangen. Wir haben vieles gelernt zum Thema Glauben. Vieles gelernt, was es heißt, an Gott dran zu bleiben. Und ich will es vergleichen mit, wir sind jetzt wie dieser Schwamm schön eingetunkt ins Wasser. Schön, voll mit Wasser gesogen, voll des Glaubens sind wir jetzt unterwegs. Doch jetzt kommt unser Leben. Und da ist entscheidend, wie wir leben. Und dann kommen vielleicht Punkte in unserem Leben, da sind wir eifersüchtig. Dann kommen Punkte in unserem Leben, da sind wir geizig. Dann kommen Punkte in unserem Leben, da sind wir unfreundlich. Ja, wir merken, es wird schon weniger, was hier noch drin ist. Und so weiter. Füll es mit dem, was auch immer du hast. Und wir merken Stück für Stück, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben nicht ernst nehmen, dann werden wir Stück für Stück immer trockener und immer trocken. Und dann kommen wir vielleicht Sonntag noch so leicht angefeuchtet in den Gottesdienst. Leicht noch gefüllt, weil wir noch irgendwie dabei sind. Und müssen uns dann wieder vollsaugen, um irgendwie durch die Woche zu kommen. Und hier ist der ermutigende Teil für dich. Gottes Einladung an dich ist, komm nicht nur einmal sonntags ins Wasser, sondern bleib es die ganze Woche. Und ich muss sagen, ich finde diesen Text herausfordernd, weil ich in meinem Leben immer wieder Dinge und Momente feststelle, wo ich es nicht schaffe, jeden Tag mit Gott zu gestalten. Dann vergesse ich das Bibellesen, dann verbringe ich mal einen Tag keine Zeit mit Gott. Und für sich gemerkt, ist das alles noch nicht so tragisch, weil nass bin ich ja immer noch. Aber wenn wir diesen Weg immer weitergehen, dann werden wir irgendwann trocken. Und das Ermutigende ist, dass wir mit Gott einen Weg haben, das zu ändern. Es ist nicht eine Einbahnstraße, die einmal losgelaufen wird und so ist das Leben halt, dass wir immer trockener werden, sondern Gott möchte uns jeden Tag neu erfüllen. Doch was ist dafür wichtig? Ich glaube, ein wichtiger Punkt dafür ist, dass wir so Bibeltexte wie in Hebräer 13, dass wir sie nicht lesen und denken so, was interessiert mich das, ich lebe so, wie ich möchte, sondern dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Dass wir das, was es zu uns sagen will, dass wir es ernst nehmen. Weil, naja, wenn wir so schwammig leben wie ein Schwamm, verlieren wir immer mehr von dem, was Gott eigentlich für unser Leben vorhat. Und deswegen ist mein erster Punkt für uns heute, sei nicht schwammig. Sei nicht schwammig. Nimm das, was Gott dir und mir für unser Leben sagt, genau. Und lebe nicht immer, und das muss ich genauso zu mir selber predigen, und lebe nicht immer an der Grenze des, das ist noch keine Sünde. Vielleicht ist etwas noch keine Sünde und trotzdem trocknet es dich aus. Sei nicht schwammig. Nun, die Frage ist jetzt natürlich bei einer solchen Herausforderung, bei einer solchen Ermahnmutigung, wo kommt der ermutigende Teil, wie wir das jetzt schaffen können? Nun, lasst uns weiterlesen im Hebräerbrief ab Vers 9. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Erste Frage, worum geht es bei den Speisen? Damals war es so, dass die Juden als Gottesvolk bestimmte Speisen nicht essen durften. Die galten als unrein und damit war es ihnen nicht möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und nun gab es einige, die Christen geworden sind und die haben gesagt, irgendwo nachvollziehbar, das müssen wir immer noch so machen. Und dann stellte sich heraus, nein, es ist gar nicht notwendig, denn Jesus alleine reicht und seine Gnade reicht. Und nichts, was wir noch dazu tun können, was wir ergänzen können zu dem, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, kann irgendetwas hinzufügen. Keine Speisegebote, kein allzu perfektes Leben. Jesus und seine Tat und sein Tod und seine Auferstehung am Kreuz sind alles. Und darum geht es hier, wenn er von den Speisen redet. Durch Jesus wollen wir jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen, so wie wir es gerade gemacht haben, zu ihm bekennen und ihn preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft üben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Wow, lesen wir das nochmal. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Denn das würde böse Folgen für euch haben. Auch die Leiter, die eine andere Meinung haben als ich. Ich leite jetzt in dem Fall die Jugend. Von daher hoffe ich, dass ich, wenn ich eines Tages Rechenschaft vor Gott ablegen muss, dafür, dass das einigermaßen in Ordnung läuft, auch wenn ich weiß, dass ich das nicht perfekt mache. Aber natürlich, jeder Leiter auch in dieser Gemeinde steht unter anderen Leitern. Vielleicht leitest du eine Kleingruppe, dann hast du einen hauptverantwortlichen Ältesten, der die Kleingruppen leitet. Und auch dieser Älteste untersteht als Gemeindebund den Leitern im BFP. Und die Leiter des BFPs sind auch nicht Gott, sondern die haben andere Leiter, von denen sie sich coachen lassen. Das bedeutet, wenn du in irgendeiner Rolle Leiter bist, dann ist es immer wichtig, dass wir auf unsere Herzen achten, denn wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen. Aber gleichzeitig steht hier dieser Text, den ich mir nicht ausgedacht habe, den hat die Bibel. Es könnte böse Folgen für euch haben, wenn die Gemeindeleiter mit Seufzen und Stöhnen uns dienen müssen. Nun, manchmal ist es herausfordernd. Denn manchmal haben andere Menschen, die uns vielleicht vorgesetzt sind, vielleicht kennst du das von der Arbeit, die Vorgesetzten haben eine andere Meinung als man selber. Und in der Gemeinde noch viel mehr kann das natürlich passieren. Aber hier ist der zweite Punkt, der, ich glaube, der entscheidend ist, damit wir das richtig verstehen, was hier steht. Der zweite Punkt ist, lass dich erziehen. Muss ich mir genauso sagen. Als Kind war es für mich kein Problem. Da war für mich klar, zumindest bis zur Pubertät, ich werde jetzt erzogen. Da habe ich keine Fragen dran gestellt, das war so. Fand ich nicht gut, aber das war so. Jetzt als Erwachsener ist es herausfordernd. Weil ich denke, ja, jetzt bin ich ja erwachsen. Wer soll mir was sagen? Ganz viele Leute. Meine Chefs auf der Arbeit, mein Abteilungsleiter, in der Gemeinde andere Leiter, im Gemeindebund Personen. Und genauso ist es in der Gemeinde. Und ich habe in einer Predigt mal eine Geschichte gehört von einer Fahrt in einer U-Bahn. Ich weiß nicht, ob die Geschichte 1:1 so stattgefunden hat. Wie gesagt, ich habe sie nur gehört, wie sie erzählt wurde, aber scheinbar wollte ich das wirklich so zugetragen haben. Und zwar war in einer U-Bahn ein kleines Kind mit seiner Mutter unterwegs. Und dieses kleine Kind hat die ganze Zeit einer älteren Dame, die ihr gegenüber saß, gegens Knie getreten. Die ganze Zeit. Die ältere Dame hat gesagt zu der Mutter, logisch, sagen Sie dem Kind, dass es das lassen soll. Und die Mutter hat gesagt, nein, ich erziehe mein Kind anti-autoritär. Das ging so die ganze Fahrt, dann steigt die Mutter mit dem Kind aus. Ein Mann steht auf und tritt dem Kind gegen das Schienbein. Erschrocken schaut die Mutter ihn an. Der Mann sagt, tut mir leid, ich wurde anti-autoritär erzogen. Vielleicht hätte er der Mutter gegen das Schienbein treten sollen, das ist vielleicht eine andere Sache. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass Erziehung stattfindet. Auch wenn sie sich nicht schön anfühlt. Weil sonst kommt sowas raus. Und Gott erzieht uns. Gott erzieht, keine Sorge, Gott hat die Leiter, unter denen wir sitzen, genug erzogen. Also der wird die auch noch weiter erziehen. Das ist jetzt nicht so, dass Leiter keine Erziehung mehr haben. Die kriegen immer noch Erziehung. Und genauso ist es aber auch für uns wichtig, glaube ich, dass wenn wir in einer Kleingruppe sind und einen Kleingruppenleiter vor uns haben, dass wir bereit sind, Veränderungen anzunehmen. Wir haben eine Kleingruppe, meine Frau und ich gemeinsam, und für mich ist es da entscheidend, dass ich auch zulasse, dass wenn meine Frau das Thema macht, dass ich mich davon verändern lasse und nicht sage, ja, ich bin ja auch Kleingruppenleiter, ich lasse mich jetzt nicht verändern, sondern in dem Fall hat sie dann geistlich gesehen die Leitung und dann sage ich auch, okay, jetzt möchte ich mich unter diese geistliche Leitung im Rahmen der Kleingruppe stellen. Und ich glaube, das ist entscheidend für uns, dass wir eine Herzenshaltung haben, die bereit ist, auf das zu hören, was andere Menschen, die mit Gott unterwegs sind und die sich vielleicht vorbereitet haben, die uns etwas mitgeben wollen, dass wir bereit sind, darauf zu hören. Uns bereit sind, dadurch von Gott verändern zu lassen. Eine kleine Anmerkung. Es geht mir nicht um Fälle, wo Leiter das missbräuchlich nutzen. Das kommt vor und das ist schlimm. Aber es geht mir um die allermeisten Fälle, in denen die Leiter, seien es Kleingruppenleiter, seien es Gemeindeleiter, seien es Leiter des gesamten Gemeindebundes oder wer auch immer, es gut meinen und mit einem offenen Herzen vor Gott da sind. Und in der eigentlich nur, zumindest geht es mir manchmal so, mein eigenes Herz sagt, ich möchte das jetzt nicht so. Selbst wenn es richtig ist. Um diese Fälle geht es mir. Und ich glaube, es ist herausfordernd, wenn es für mich jetzt schon herausfordernd ist, zu sagen, ich lasse mich erziehen mit 26 Jahren, dann, ich glaube, es wird für mein Leben in Zukunft dann nicht einfacher, das anzunehmen, aber ich möchte daran arbeiten. Und ich lade euch ein, das mitzutun. Uns immer weiter von Gott verändern zu lassen. Lass dich erziehen. Warum machen wir das eigentlich, das Erziehen lassen? Klar, weil Momente in unserem Leben, in denen wir schwammig sind, uns von anderen Leuten genannt werden können und korrigiert werden können. Denn wenn wir seit Jahren unterwegs sind, vielleicht in einer Tour, wo wir gefühlt immer austrocknen, aber gar nicht so wirklich wissen, warum, ist genau das sehr hilfreich, dass andere Leute da sind, die uns sozusagen erziehen. Was kann eine weitere Hilfe sein, damit wir unser Leben nicht schwammig, sondern in der Fülle Gottes leben? Das ist doch unser Ziel, oder? Die Fülle Gottes. Ja? Nun lesen wir weiter in Vers 18. Betet für mich. Ich bin sicher, dass ich ein reines Gewissen habe. Denn ich will ja stets in allem das Rechte tun. Umso mehr bitte ich euch, betet zu Gott, dass ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Gott ist es, der den Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Das ist das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Er macht euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Nun, Gebet. Gebet scheint ein Schlüssel zu sein, damit wir in der Fülle Gottes leben können. Ich unterschätze manchmal Gebet. Gebet ist das, was ich gerne mal rausstreiche, und wir hatten das in der Jugend eine Zeit lang, dass wir das Gebet vor der Jugend nicht so ernst genommen haben. Weil wir gesagt haben, so ja, die müssen alles noch vorbereiten. Und dann hat Sven gesagt, als Teil unseres Leitungsteams, Moment, das geht nicht. Wir müssen Gebet eine Priorität einräumen. Und das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen diese Priorität haben, genauso wie wir es hier im Gottesdienst morgens machen. Wir wollen, dass wir Gebet eine Priorität einräumen und dass wir es durchführen, dass wir es machen. Vielleicht fühlt es sich an wie Routine. Ja, aber trotzdem sagst du deinem Partner auch jeden Morgen guten Morgen. Oder? Und genauso ist es mit Gott. Oder deinen Eltern. Oder einer sonstigen Person. Und genauso ist es mit Gott. Vielleicht fühlt es sich manchmal an wie Routine, jeden Morgen zu sagen, hallo Gott, schön, dass du da bist, und zu beten. Aber es ist entscheidend für unser Leben. Weil das, was wir mit Gott haben, ist nicht eine Einhaltung von irgendwelchen Regeln und Paragraphen, sondern es ist eine Beziehung, die wir führen. Und eine Beziehung lebt davon, dass man Zeit füreinander hat. Und das ist der dritte Punkt. Lebe in Gottes Kraft. Denn wie wir am Ende dieses Abschnittes gelesen haben, heißt es, er wird dann derjenige sein, der in uns das bewirkt, was wir selber nicht vermögen. Er ist derjenige. Lass dir nicht, und das ist meine Bitte, die Zeit, die du Tag für Tag mit Gott verbringen könntest, rauben. Sondern bete. Vielleicht auch für andere, wenn du in einer Kleingruppe bist. Und nutze Gebet, nutze Zeiten mit Gott, die du dir nimmst, jeden Tag neu, wie in jeder Beziehung du es auch machen würdest. Aber eine Sache ist dabei wichtig. Gott wird es in uns schaffen, wenn wir an ihn dranbleiben. Es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt einen Punkt noch, oder dass ich mir jetzt einen Punkt auf meine To-Do-Liste schreibe, beten jeden Tag. Dann setze ich einen Haken dran dafür, dass ich es jeden Tag geschafft habe. Das ist keine Beziehung. Sondern eine Beziehung bedeutet, ich schaue, dass ich mir Zeit nehme für den anderen. Und das immer und immer wieder. Sei nicht schwammig, lass dich erziehen und lebe in Gottes Kraft, Tag für Tag. Sei wie dieser Schwamm, der jetzt die ganze Zeit im Wasser war. Zum Abschluss möchte ich die letzten Verse aus diesem Brief lesen. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, nehmt dieses Wort der Ermahnung und Ermutigung bereitwillig an. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Grüßt alle eure Gemeindeleiter und alle, die zur Gemeinde gehören. Die Brüder aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Die Gnade sei mit euch allen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das hier am Schluss nicht vergessen. Bei all dem, was wir jetzt gehört haben von, wir sollen in unser Leben arbeiten, wir sollen Dinge verändern, ist der entscheidende Faktor jedoch nicht, dass wir so großartig die ganze Zeit im Wasser unseres Glaubenslebens bleiben, sondern dass Gott Gnade mit uns hat, auch wenn wir trocken sind. Dass er Gnade mit uns hat und dass wir jederzeit neu auf ihn zukommen dürfen. Da, wo wir nicht perfekt gelebt haben, da, wo wir an den Maßstäben Gottes gescheitert sind, da dürfen wir zu Jesus kommen und erhalten dank seiner Gnade Vergebung. Und meine Bitte an mich selbst, aber auch an jeden Einzelnen ist, wie die Bitte in diesem Brief. Nimm diese Ermahnmutigung an. Und ich möchte dich jetzt persönlich fragen. Denn es geht nicht darum, dass du hier die Zeit der Predigt abgesessen hast, sondern es geht darum, dass du jetzt hingehst und deine Beziehung zu Gott einen Schritt näher an Gottes Herz bringst. Das ist mein Herzensanliegen. Das ist das Herzensanliegen von allen, die hier sind. Warum wir jede Woche Gottesdienste machen. Weil wir uns so sehr wünschen, dass jeder Einzelne von uns lernt. Und damit zählen wir uns mit hinein, näher und näher an Gottes Herz zu kommen. Schritt für Schritt, nicht von heute auf morgen unbedingt, alles verändern, sondern vielleicht jeden Tag, jede Woche, Sonntag für Sonntag einen Schritt mehr in Gottes Nähe zu kommen. Das ist unser Herzensanliegen und ich wünsche mir einfach, dass wir das gemeinsam als Gemeinde immer mehr schaffen. Und ich habe euch zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, bist du schon bei Jesus? Oder bist du noch ein Schwamm, der noch nie das Wasser gesehen hat? Solltest du sein, dann bist du gleich sehr herzlich eingeladen. Einfach als Symbol deiner Entscheidung, deinen Schwamm zu nehmen von deinem Platz und ihn in einen der beiden Eimer zu werfen. Gleich wird hier ein Gebetsteam vorne stehen und sie werden, wenn du möchtest, dann auch für dich beten. Dass es nicht nur bei einer einmaligen Geste bleibt, sondern dass es etwas wird, was Tag für Tag dein Leben prägt. Und für die von uns, die schon an Jesus glauben, habe ich eine andere Frage. Gibt es einen Lebensbereich, in dem du es mit dem Wort Gottes nicht so genau nimmst, in dem du schwammig lebst? Ich bin nicht hier, um heute zu verurteilen. Und keiner von euch muss sagen, ja, es ist dieser Lebensbereich bei mir. Vielleicht macht ihr das, wenn es euch hilft, beim Gebetsteam. Aber mein Wunsch ist, für dich und für mich, dass wir heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay, Gott, dieser Lebensbereich von mir, was auch immer es ist Geld, es ist Sexualität, es ist Neid, es ist Eifersucht, was auch immer es in deinem Leben ist, diesen Lebensbereich gebe ich heute Morgen zum ersten Mal oder erneut dir, Gott. Und ich bitte dich um deine Veränderung. Dann bist doch du eingeladen, deinen Schwamm zu nehmen und ihn einfach als bekräftigendes Symbol in den Eimer zu tun. Zu sagen, von jetzt an, Gott, bleibe ich bei dir. Ich darf nun die zuständigen Beter nach vorne bitten.